Guten Tag, liebe Leute. Bei so einem sonnigen Wetter macht es richtig Spaß, euch zu sehen. Die netten Gesichter. Wir singen Lied Nummer 1. Wie kann es anders sein? Vertraut auf den Herrn für immer.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Wo fest steht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Und ihr
vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt.
Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Eure Kinder das eine, das über Gott keine mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht.
Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn immer, denn er ist der ewige Fels.
Wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde, Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht.
Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Schönen guten Abend, Freunde. Eine Frau will mit ihrem Mann ins Theater gehen und sie lässt schon vorsichtshalber mal die Katze zur Tür raus, bestellt die Taxe. Aber als die Taxe kommt, witscht die Katze wieder ins Haus rein. Und der Mann geht nun nach oben und versucht, das Tier zu fangen. Und sie setzt sich immer in die Taxe rein und wartet nun und ist ihr erst ein bisschen peinlich. Und da sagt sie dem Taxichauffeur, mein Mann verabschiedet sich nur von meiner Mutter. Und der kommt runter und weiß nicht, was die gesagt hat und sagt, die alte Krücke hat sich wieder unter dem Bett versteckt. Ich müsste sie mit dem Kleiderbügel rausstochern. Ich begrüße euch zum 170. Jugendgottesdienst. Das Gute an diesem Gottesdienst ist, dass euch hier nie was vorgemacht worden ist mit diesem Taxichauffeur, sondern dass wir euch hier immer die Wahrheit gesagt haben. Und dabei soll es auch bleiben. Ich werde manchmal gefragt, woher ich immer die vielen Witze habe. Ich habe vor 2 Jahren hier so ein Buch geschenkt gekriegt und da kam dann noch ein Brief dazu. Sehr geehrter Herr Dr. Lehmann, Sie haben neulich zum Geburtstag ein Witzbuch geschenkt gekriegt. Es wurde vergessen, Ihnen zu sagen, dass dazu monatlich eine gleichmäßige Lieferung von Witzen erfolgt. Mit diesem Brief erreicht Sie die erste Lieferung und so weiter. Anleitung: Witze auf der Rückseite gleichmäßig mit Leim beschmieren und in das Witzbuch kleben. Es gibt nur einen, der sich sowas erlauben kann, und das ist mein Enkel, Robert Scheinfeld. Komm mal her, Robert. Das ist also der jüngste Mitarbeiter unseres Gottesdienstes. Das hat natürlich, das ist Robert, die Stütze meines Alters. Das hat natürlich einen Grund, warum ich den heute hier raufhole. Der hat nämlich heute Geburtstag. Robert, wir gratulieren dir. Alles Segen. Robert, ich habe gehört, dass du dir für deinen Posaunenchor für dich ein Notenpult gewünscht hast. Stimmt das? Hier steht's. Pass auf, ich habe mit diesem Ding hier, da bin ich ungefähr 13 Jahre lang durch die DDR gefahren. Das war mein Predigtpult. Du bist 13 Jahre, ja, hast es. Bleib behütet, mach's gut. Tschüss. Das ist ein Loch. Die Hülle wird es reinigen. Leute, ich habe mich zu bedanken für die letzte Kollekte. Wir haben hier gesammelt für das Christevel. Und zwar für die Teilnehmer, die aus den Ostblockstaaten gekommen sind. Da sind ja im letzten Moment noch eine ganze Menge Polen gekommen. So, es war da viel Geld nötig und ihr habt auch viel Geld gegeben. Ich bedanke mich für 2.277 Mark. Schönen Dank. Worum es heute geht, das weiß ich selber nicht, aber das sagt euch jetzt der Klaus Rudolf vom CVJM. Klaus, nimmst du das Mikrofon da drüben bitte mal.
Ihr lieben Freunde, wer von euch Domus für einen Haushaltreiniger hält oder für ein Kloputzmittel, ist selber schuld. Wer kennt den Namen schon? Vielleicht vom Jugenddankopfer. Hebt mal die Pötchen, damit ich weiß, was ich erklären muss. Domus ist ein Rumänien-Projekt, das Jugendlichen hilft, in Rumänien zu bleiben. Und für dieses Projekt gibt es eine aufsehenerregende Entwicklung und die will ich euch erzählen. Es hat überhaupt keinen Sinn, nach Rumänien Hilfslieferungen zu schicken, die dort verschenkt werden. Das schadet dem Land. Es hat also keinen Sinn, Socken zu sammeln von den Großeltern, weil Rumänen an die Füße frieren. Sondern es gibt nur eine wirkliche konzentrierte Hilfe. Menschen zu helfen, in diesem Land zu leben. Und was ich jetzt sage, da bitte ich euch, dass ihr erstens dafür betet. Zweitens es mitglaubt, dass es gelingt. Und drittens könnt ihr ab Oktober bei mir anrufen, ob ihr dort mitmacht. Wir beginnen ein Wohn- und Lebensprojekt mit einer Art betreuten und beschützenden Wohnen mitten in Rumänien. Und die ersten, die dorthin fahren, sind ein junges Paar, die sich entschließen, 5 Jahre dort zu leben. Und nach 5 Jahren muss dieses Projekt selber laufen, von Rumänen selber veranstaltet und selber gestaltet. Das heißt, wir haben Grundstück gekauft, Haus gekauft, wir stellen Mitarbeiter an und ab 1. Oktober beginnt das dort. Und da bitte ich euch mitzuhelfen, mit Beten und mit Glauben und mit Anrufen ab Oktober und heute mit der Kollekte von 4.000 Mark. Herzlichen Dank.
Wird gemacht. Schönen Dank, Klaus. Leute, ihr habt heute die Liedhefte in der Zettel in der Hand. Ihr seht, die sehen ein bisschen mickrig aus. Die Maschine ist uns kaputt gegangen. Wenn es unter euch jemanden geben sollte, der weiß, wie man so ein Ding reparieren kann, der soll sich mal bei uns oder beim Jugendveramt bitte melden. Wegschmeißen, naja, mal sehen. Also gut. Es tut uns leid, dass es nicht besser gegangen ist heute. Ich lade ein zum Bandfestival am kommenden Wochenende, am 15. am Sonnabend von 16 bis 24 Uhr in Neukirchen. Und am Sonntag dann ist Gospelgottesdienst bis Mittag. Wer zelten will, kann auch dort im Zelt übernachten. Unser nächster Gottesdienst, jetzt kommt die große Sommerpause, ist erst wieder im September, am 8. September. Dann mit Tom und Jens. Und vor der Predigt gibt es bei uns wieder die Möglichkeit, die Kinder abzugeben, da drüben zur Kinderbetreuung. Es waren ein paar Fragen im Kasten drin, die werde ich jetzt beantworten. Frage Nummer 1, was hältst du vom Glaubenszentrum Liechtenstein? Kann ich nicht beurteilen, ich bin noch nicht dort gewesen. Heute war ich zum ersten Mal zu einem charismatischen Gottesdienst. Leider habe ich dort nichts von der Nähe Gottes gespürt. Liegt es an mir? Was mache ich falsch? Es ist falsch, einen Gottesdienst nach dem zu beurteilen, was du spürst. Also da verwechselst du den Gottesdienst mit dem Rummelplatz. Wenn du starke Gefühle haben willst, da empfehle ich dir einen Besuch auf dem Rummelplatz. Achterbahn zum Beispiel. Beim Gottesdienst geht es nicht um Gefühle, sondern es geht darum, dass Gott uns dient mit seinem Wort und seinem Sakrament und wir ihm dienen mit unserem Gehorsam und Lobpreis. Und die Gebote und die Verheißung Gottes, die gelten dir auch dann, wenn du nichts spürst. Und die Nähe Gottes, die ist trotzdem da, auch wenn du nichts spürst. Maßstab zur Beurteilung eines Gottesdienstes ist also nicht, was du dafür Gefühle kriegst, sondern was du da zu hören kriegst, nämlich ob es das Wort Gottes ist. Eine Frage zum Thema Organspende. Welche Stellung sollte ein Christ dazu beziehen? Ist das machbar? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Stellungnahmen von Christen. Ich kann also jetzt nicht sagen, was der Christ hier von der Stellung beziehen soll. Ich kann dir nur meine Meinung sagen. Und die ist, Organspende ist möglich, aber es muss freiwillig sein. Ist es richtig, dass man als Christ in die Disco geht? Nur solange Gehör und Nerven noch einigermaßen in Ordnung sind, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn du dich dort für das, was du dort siehst, hörst, tust und mitmachst, nicht mehr bei Gott mit ehrlichem Herzen bedanken kannst, da kannst du sicher sein, dass du auf dem falschen Dampfer sitzt. Es gibt in der Bibel einen herrlichen Maßstab für solche Fragen. Im Prediger steht, freue dich, junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was du willst und was deinen Augen gefällt, aber bedenke, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Nebenbei bemerkt habe ich solche Fragen wie die alle schon x-mal beantwortet, alles in diesem Buch zusammengefasst. Das kann man da hinten abhören. So, nächste Frage. Hat Gott einen Plan für mein Leben? Na klar, du bist doch kein Zufallsprodukt. Gott hat dich geschaffen. Das heißt, da steckt doch eine Absicht dahinter. Der hat was mit dir vor. Und der hat dich ja lieb und der möchte, dass dein Leben gelingt. Und dann schreibst du hier, wenn ja, wenn es so einen Plan gibt, was ist, wenn ich ihm nicht folge? Wenn du Gottes Plan nicht folgst, da folgt eine Pleite. Da geht dein Leben schief. Shalom, Theo, was hältst du vom Rauchen? Ist das eine Sünde? Also wenn ich mit Wolfgang unterwegs bin, da steckt er sich oft im Auto ein Pfeifchen an. Oder was noch schlimmer ist, abends, wenn alles vorbei ist, bevor wir schlafen gehen, macht er das Fenster auf, setzt sich aufs Fensterbrett und raucht noch ein Pfeifchen. Ein Duft, sage ich euch, ich liebe das und kriege immer mehr Lust, auch mal ein Pfeifchen wieder mitzurauchen. Das ist aber bei mir seit 15 Jahren vorbei. Ich habe früher gequalmt wie ein Blöder und dann hatte ich einen Herzinfarkt und seitdem habe ich das sein gelassen. Ich sage nicht, dass Rauchen eine Sünde ist. Rauchen kann, wie mein Beispiel zeigt, zur Sünde werden, wenn man es übertreibt. Wie bei allen Dingen. Das ist mit dem Essen und dem Trinken genau dasselbe. Mein Ratschlag ist nur, fangt möglichst lieber gar nicht erst damit an. Ich wohne in Bonner an einer Schule. Wenn ich da sehe, wie die 13-jährigen Mädchen nach der Schule mit der brennenden Zigarette nach Hause gehen, das kann ihm leid tun. Vor allem die Kinder, die die mal kriegen, wie die aussehen werden. Also fangt lieber gar nicht erst an. Letzte Frage, Herr Lehmann, nennen Sie mir 10 gute Gründe für Ihren Nachnamen. Da genügt ein einziger Grund und das ist mein Vorname. Wer Theo heißt, der kann sich als Nachname auch Lehmann leisten.
Wir wollen euch heute 2 neue Lieder singen. Das erste heißt Dreiklang, also ganz musikalisch. Geht so.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung brauchen wir wie
Brot. Versuch das mal mit.
Glaube, Liebe, Hoffnung, dies sind Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Ja, ihr könnt ruhig noch ein bisschen mehr aus euch rausgehen und...
Glaube, Liebe, Hoffnung, ich höre euch, dies sind Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Versucht's mal und...
Glaube, Liebe, Hoffnung, dies sind Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Ja, das hat sich schon gefestigt. Nochmal zusammen und dann haben wir's. Und
Glaube, Liebe, Hoffnung, dies sind Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Die Strophen geht so. Glaube ist der Kompass in der Hand.
Glaube ist das Rettungsboot am Strand. Unser Glaube ist die Wohnung, wo wir gern zu Hause sind. Ohne Glauben wären wir alle heimatlos.
Jetzt riskieren wir es mal, ja? Und?
Glaube ist der Kompass in der Hand. Glaube ist das Rettungsboot am Strand. Unser Glaube ist die Wohnung, wo wir gern zu Hause sind. Ohne Glauben wären wir alle heimatlos.
Glaube, liebe Hoffnung.
Glaube, liebe Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, liebe Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Sing nochmal mit.
Glaube, liebe Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, liebe Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Nochmal der erste.
Glaube ist der Kompass in der Hand. Glaube ist das Rettungsboot am Strand. Unser Glaube ist die Wohnung, wo wir gern zu Hause sind. Ohne Glauben wären wir alle heimatlos. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot. Liebe ist der Schlüssel zum Tresor. Liebe ist Musik in meinem Ohr. Gottes Liebe ist der Motor, der mich in Bewegung bringt. Ohne Liebe stehen alle Räder still. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Singt ihr nochmal?
Hoffnung ist der Sauerstoff im Blut. Hoffnung ist das Feuer in der Glut. Unsere Hoffnung ist die Brücke, die uns über Tiefen trägt. Ohne Hoffnung ist der Ast schon angesägt. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot. Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Singt nochmal mit.
Glaube, Liebe, Hoffnung, diesen Dreiklang für das Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung, brauchen wir wie Brot.
Danke fürs Mitsingen.
Niemand freut sich mehr, wenn es wieder mal einen richtigen Blues zu hören gibt, vor allem wenn es ein Deutscher ist. Und in dem Programm von dem, der jetzt zu uns kommt, ist immer mindestens ein Blues drin. Thomas Haig, genannt Benny.
Das erste, was ich heute singen möchte, ist so aus aktuellem Anlass. Gestern gestartet die Fußball-Europameisterschaft. Und ich möchte alle traurigen Fans grüßen vom Chemnitzer FC. Schuss, ein Tor, ein lauter Schrei. Ach, unser Sportfan ist voll dabei. Er sitzt in seinem Sessel vor der TV-Show und kommentiert unser Fußballniveau. Läuft Sport im Kasten, das ist okay. Und später legt er sich aufs Kanapee. 7 Pils am Abend, ich achte Kabinett. Nach Sendeschluss, da geht er völlig durchsichtig ins Bett. Denn mit Bier und Chips, da kennt er viele Tricks, da gehen seine Muskeln auf wie nix. Mensch, Harry, Sportfan Harry Schmidt. Mensch, Harry, Harry, mach doch mit. Mensch, Harry, Sportfan Harry Schmidt. Mensch, Harry, Harry, mach doch mit. Sein ist doch schön und gut. Doch besser ist es, wenn man selbst mal etwas tut. Was nutzt es, dass man weiß, was beim Fußball passiert, wenn man mit 50 schon im Herzinfarkt krepiert? Sport für sein ist doch schön und gut. Doch besser ist es, wenn man selbst mal etwas tut. Denn wer nur vom Bildschirm pennt, der macht bald sein Testament. Die Pumpe, die macht schlapp, du fühlst dich müde und matt und irgendwann, dann trittst du ab. Mensch, Harry, Sport für'n Harry Schmidt. Mensch, Harry, Harry, mach doch mit. Mensch, Harry, Sport für'n Harry Schmidt. Mensch, Harry, Harry, mach doch mit. Ja, natürlich halten das auch viele Christen oder die sich so nennen, so wie dieser Sportfan. Vielleicht gehörst du auch dazu. Komm hier zum Deo im Gottesdienst, ist immer schön, Stimmung und so. Und betrachten die ganze Sache wie ein Sportfan, aber so richtig Zugang zu mir selber findet das nicht. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ich möchte jetzt mit euch ein Refrain gemeinsam probieren. Auch zum Mitmachen. Trag das Lied über alle Grenzen. Jesus Christus hat den Hass besiegt. Seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Probieren wir mal zusammen. Trag das Lied über alle Grenzen. Jesus Christus hat den Hass besiegt. Seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Und nochmal. Trag das Lied über alle Grenzen. Jesus Christus hat den Hass besiegt. seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Viele Menschen leben hier in unserem Land, auch von anderer Nationalität. Wann gebraucht der Letzte endlich den Verstand, dass es nur gemeinsam vorwärts geht? Trag das Lied über alle Grenzen, Jesus Christus hat den Hass besiegt. Seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Andere Nationen, andere Gebräuche, das erfordert auch viel Toleranz. Nehmen wir uns selbst zum Maßstab aller Dinge, ist das unser eigener Totentanz. Trag das Lied über alle Grenzen, Jesus Christus hat den Hass besiegt. Seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Den anderen an als Mensch wie du und ich, weil Jesus ihn schon angenommen hat. Denn nur so kann er die Liebe selber spüren, die Jesus in uns ausgegossen hat. Trag das Lied über alle Grenzen, Jesus Christus hat den Hass besiegt. Seine Liebe reißt die Mauer nieder, die sich noch durch viele Köpfe zieht. Die sich noch durch viele Köpfe zieht. Die sich noch durch viele Köpfe zieht.
Ist ja in dem Lied schon angeklungen, dieses Ausländerthema. Hatte neulich eine Werbung im Fernsehen gesehen, wo man uns Deutsche so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, aber das fand ich ganz klasse. Deswegen habe ich dazu einen Blues gemacht. Jeans aus Italien, das Shirt aus Hawaii, die Stiefel aus England, der neueste Schrei, die Baseballkeule mit den USA, träumst vom großen Urlaub in Kanada. Raus. Ausländer müssen halt raus. Wir halten unser Land sauber, da darf keiner rein. Wir sind doch kein Wohlfahrtsverein. Hamster-Einkauf in Polen und billig Benzin und tonnenweise zollfrei Nikotin. Wir kaufen im Osten Immobilien auf. Es könnte ja passieren, Großdeutschland wacht auf. Urlaub auf Gran Canaria oder in Griechenland, auch mal auf Kamelen durch Wüstensand. Die hohe Tatra, ganz preiswert erlebt, weil unsere D-Mark uns mächtig erhebt. Nur der Nachbar muss raus, Ausländer müssen halt raus. Wir halten unser Land sauber, da darf keiner rein. Wir sind doch kein Wohlfahrtsverein. Was wären wir ohne Bananen aus Uruguay? Oder der Döner aus der Türkei. Und ist der Kaffee vom Hochland aus Peru, der Tee aus Ceylon, oder was trinkst du? Nur wer Geld hat, fährt Daimler oder BMW. Der Normalverbraucher findet Japaner okay. Woher kommt dein Rekorder, dein TV-Gerät? Oder willst du behaupten, dass da Staatsfurt dran steht? Nur der Nachbar muss raus, Ausländer müssen halt raus. Wir halten unser Land sauber, da darf keiner rein. Wir sind doch kein Wohlfahrtsverein. Schmeißt man uns raus, Ausländer müssen halt raus. Dann haben wir nur noch Deutschland, dürfen nirgends mehr rein. Na dann sind wir ein armes Völkerlein.
In dieser Zeit, wo jeder versucht, mit dem Rücken irgendwo an die Wand zu kommen, ist es zu beobachten, dass auch viel die Kommunikation untereinander verstummt. Man hat sich einfach nichts mehr zu sagen. Aber es kann auch daran liegen, dass man sich nicht mehr sagen will, weil man irgendwas gegen den anderen hat. Da war vielleicht irgendwann mal was ungeklärt geblieben, nicht ausgesprochen, nicht vergeben. Hart wie Kruppstahl, die Verbitterung macht blind. Da war wohl irgendwann was ungeklärt. Nur eine Kleinigkeit, ein Missverständnis beiderseits schaffte den Abgrund, den man jedes Mal so spürt. Versuche zu verdrängen, zu vergessen sind missglückt. Die Sache wurde nie direkt berührt. Und jedes Mal, wenn man sich sieht, da kommt es wieder hoch. Und aufs Neue wird der Hass genährt. Vergessen reicht nicht aus. Vergebung ist gefragt. Ein offenes Wort vertreibt den Hass. Aggression baut sich nicht ab, wenn man sie ständig nur verdrängt. Ganz direkt und nur mit Liebe klärt sich das. Ganz direkt und nur mit Liebe klärt sich das. Wir gehen oft miteinander ziemlich oberflächlich um, verletzen andere Menschen ungewollt. Ein Entschuldige bitte kommt nur schwer aus uns hervor, aus Bequemlichkeit dem Hass Tribut gezollt. Vergessen reicht nicht aus. Vergebung ist gefragt. Ein offenes Wort vertreibt den Hass. Aggression baut sich nicht ab, wenn man sie ständig nur verdrängt. Ganz direkt und nur mit Liebe klärt sich das. Ganz direkt und nur mit Liebe klärt sich das. Ganz direkt und nur mit Liebe klärt sich das.
Vor 5 Wochen haben wir in unserer Familie Zuwachs bekommen, ein kleiner Sohn, stolzer Vater. Für ihn und für alle kleinen Kinder, die heute auch hier sind, möchte ich das nächste Lied singen. Weiß noch nicht viel vom Leben in unserer rauen Welt. Hast du Kummer, kannst du flüchten in Papas Arm, der dich hält. Weiß noch nichts von Intrigen, von Neid, Gier, Hass und Geld. Das Kinderzimmer ist ein Reich, wo dir keiner in den Rücken fällt. Ich wünsch dir alles Gute, Verständnis, Liebe, Glück. Genieß die unbeschwerte Kinderzeit, denn sie kommt nie zurück. So wie du bist geborgen in deinem Elternhaus, breitet Gott über dir seine segnenden Hände aus. Ein paar Jahre später, wenn dir Papas Arm zu schwach und du Erfüllung für dein Leben suchst, ab und zu gibt's auch mal Krach, wünsch ich dir die Erkenntnis, dass Gott mit dir geht, wenn du auch mal mit eingeranntem Kopf allein im Regen stehst. Ich wünsch dir alles Gute, Verständnis, Liebe, Glück. Genieß die unbeschwerte Kinderzeit, denn sie kommt nie zurück. So wie du bist geborgen in deinem Elternhaus, breitet Gott über dir seine segnenden Hände aus. Ich wünsch dir alles Gute, Verständnis, Liebe, Glück. Genieß die unbeschwerte Kinderzeit, denn sie kommt nie zurück. So wie du bist geborgen in deinem Elternhaus, breitet Gott über dir seine segnenden Hände aus. Breitet Gott über dir seine segnenden Hände aus. Dass dieser Gott über uns die Hände hält, dessen bin ich mir ganz sicher, daran glaube ich auch,
Er hat auch damals über sein Volk Israel die Hände gehalten, auch wenn die das so oft nicht kapiert haben, wenn sie immer wieder ausgerissen sind. Deswegen das nächste Lied, ich vertraue darauf. Jahren lebte Mose und er führte Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Am Anfang flossen Freudentränen und sie schrien endlich frei, doch vor dem ersten Hindernis wich ihre Kraft. Es wurden starke Zweifel laut an Moses Führungsqualität, als man zwischen Meer und den Ägyptern stand. Keiner glaubte mehr daran, doch Gottes Wunder geschah. Geteiltes Wasser, Gottes ausgestreckte Hand. Ich vertraue darauf, dass mein Gott mich führen wird, auch wenn ein Unwetter mir die Sicht versperrt. Weil sein Blick viel weiter reicht als mein kleiner Horizont und bisher hat sich der Antrieb gut bewährt. Ihr Vertrauen schwankte ständig und vor jeder Schwierigkeit fingen sie mit Gott zu schimpfen an. Doch Gott verlor nicht die Geduld, denn seine Liebe ist so groß. Er hat für jeden seiner Leute einen Plan. Es geschahen noch viele Wunder, bitteres Wasser wurde süß und Verpflegung fand man in der Wüste auch. Sie lernten ohne Vorrat leben, nur Vertrauen von Tag zu Tag. Und sie schliefen niemals ein mit leerem Bauch. Ich vertraue darauf, dass mein Gott mich führen wird, auch wenn ein Unwetter mir die Sicht versperrt. Weil sein Blick viel weiter reicht als mein kleiner Horizont und bisher hat sich der Antrieb gut bewährt. Und heute im 20. Jahrhundert geht es mir so ähnlich auch. Jede Belastung drückt mich erstmal in die Knie. Ich sehe meine Fälle schwimmen, wenn die Steuerschraube dreht. Und ohne Vorrat leben lerne ich wohl nie. Doch weil Gott versprochen hat, dass er mir die Treue hält, auch wenn das Leben vor mir steht wie eine Wand, gibt es immer einen Weg, gibt es immer eine Tür, manchmal erst im letzten Augenblick festes Land. Ich vertraue darauf, dass mein Gott mich führen wird, auch wenn ein Unwetter mir die Sicht versperrt. Weil sein Blick viel weiter reicht als mein kleiner Horizont und bisher hat sich der Antrieb gut bewährt. Ich vertraue darauf, dass mein Gott mich führen wird, auch wenn ein Unwetter mir die Sicht versperrt. Weil sein Blick viel weiter reicht als mein kleiner Horizont und bisher hat sich der Antrieb gut bewährt.
Dankeschön.
Unser nächstes Lied ist auch wieder ein neues, und zwar gegen die Halbherzigkeiten des Lebens. Und ich schlage euch einfach mal vor, ihr habt jetzt die ganze Zeit gesessen, dass ihr einfach mal dazu aufsteht. Erstens seid ihr lockerer und zweitens ist es angenehmer zu singen. Ich sing's euch mal vor, ja? Geht so.
Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Denn wenn du halbherzig bist, kommst du bei Gott nicht an. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Denn wenn du halbherzig bist, kommst du bei Gott nicht an. Und da wir noch mehr als 170 Gottesdienste haben, nicht alle in diesem Jahr, aber sicherlich in den nächsten Jahren, würde ich euch vorschlagen, dass wir erstmal den Refrain zusammen singen. Irgendwann singen wir dann die Strophen mal gemeinsam. Ihr legt auch mal die Zettel weg. Denn den Refrain kriegt ihr auch so hin. Und versucht einfach, eure Hände freizukriegen und auf die Schläge, die ich etwas lauter schlage, mitzuklatschen.
Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Denn wenn du halbherzig bist, kommst du bei Gott nicht an. Wer mit einem Bein auf dem Trittbrett steht, mit dem anderen aber weiter auf der Straße geht, der fliegt auf die Nase, der Trip ist vorbei, der Bus fährt ohne ihn ab. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Steige ganz ein oder lass es ganz sein. Denn wenn du halbherzig bist, kommst du bei Gott nicht an.
Liebe Freunde, eine amerikanische Frauengruppe macht einen Ausflug an die Niagara-Fälle. Und ihr wisst ja, wie so eine amerikanische Frauengruppe ist, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn die aus dem Bus rauskommen, die schnattern ohne Ende. Und als die Frauen diese ungeheuren Wassermassen sehen, die da hunderte Meter, tausend in die Tiefe stürzen, da quasseln die trotzdem die ganze Zeit weiter und da sagt der Reiseführer, wenn die Damen mal einen Augenblick ihr Gespräch unterbrechen würden, könnten sie die Niagara-Fälle auch hören. Der Wortschwall mancher Leute, der ist wie im Fall der Niagara-Fälle manchmal lauter als ein Wasserfall. Nichts ist so schnell gemacht wie Worte, nichts ist so schnell vergessen wie Worte. Keiner von uns kann sich vorstellen, wie viele Worte an einem einzigen Tag in einer einzigen Stadt geredet werden. Das geht ja schon in die Millionen. Und dann noch weltweit, das sind Milliarden, die täglich geredet, gequasselt, gedruckt, gesendet werden. Aber alles, was an Worten auf Disketten gespeichert ist, in Archiven gehortet, in Bibliotheken aufbewahrt, das wird eines Tages mit den dazugehörigen Tresoren und Bibliotheken und Bunkern verschwinden. Alles vergeht, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ausgerechnet das Vergänglichste, was es gibt, erklärt Jesus zum Beständigsten, was es gibt. Jedenfalls, wenn es sich um seine Worte handelt. Das ist eine Behauptung, die alles in den Schatten stellt, und vor allem alles außer Kraft setzt, was sonst jemals auf dieser Erde gesagt worden ist. Und da ist ja außer einer Menge Blödsinn auch eine Menge viel Gutes gesagt worden. Und Wichtiges, wenn es drauf ankommt, da zählt nur das, was Jesus gesagt hat, und alles andere sind Sprechblasen. Auch wenn die aus so erlauchten Mündern wie von Goethe oder Ulrich Wickert oder Frau Rita Süßmuth oder Billy Graham kommen. Nur die Worte von Jesus haben ewigen Bestand und alles andere ist Flugsand. Die Ungeheuerlichkeit dieser Behauptung, die wird nur noch übertroffen durch die Bemerkung, mit der Jesus seine berühmte Bergpredigt abschließt. Da geht er noch einen Schritt weiter und sagt, nur wer nach meinen Worten handelt, ist klug, und wer nicht danach handelt, der ist dumm. Matthäus Evangelium Kapitel 7. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, den vergleiche ich einem Dummkopf, der sein Haus auf den Sand baute. Als ein Platzregen kam und die Wasser und die Winde wehten und an das Haus stießen, fiel es um und tat einen großen Fall. Also nochmal zusammengefasst, wer Gottes Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut, und wer nicht danach lebt, lebt falsch. Oder noch zusammengefasster, Christen sind klug und Nichtchristen sind dumm. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Das ist ja nach unseren Vorstellungen eine Beleidigung. Und besonders heute im Zeitalter des New Age oder Toleranz, da gilt ja sowas als der Gipfel der Arroganz. Wer heute jemanden, der anders denkt, als dumm bezeichnet, der kann ja froh sein, wenn er noch mit einer Beleidigungsklage davonkommt und nicht gleich an die Wand gestellt wird. Man traut sich ja kaum, das hier auch nur vorzulesen, was sich Jesus hier geleistet hat. Geschweige denn, das auch noch auszulegen. Da legt man sich ja mit allen an, die es darauf anlegen, die Christen reinzulegen. Und womöglich hat man nach der Predigt einen Prozess wegen Verunglimpfung Andersdenkender am Halse. Ich kann es nicht ändern, so steht es hier in der Bibel, so hat es Jesus gesagt. Und es wundert mich deshalb nicht, dass hier der nächste Vers heißt, als Jesus diese Rede vollendet hatte, waren die Leute entsetzt. Die Reaktion auf die Bergpredigt, die gewaltigste Predigt, die jemals gehalten worden ist. Und die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Die Reaktion auf diese Predigt ist nicht Entzücken, sondern Entsetzen. Mich wundert nur, dass heute eine Menge Leute von der Bergpredigt geradezu schwärmen. Diese Schwärmer, die sind so ein ganz bestimmter Typ. Auf den Lippen die Internationale, an den Füßen die Birkenstock-Sandale, auf dem Rücken das Jutesäckel, so mit einem Atomkraftzeichen und einem christlichen Fisch und das Ganze zugebunden mit einem blauen Kirchentagshalstüchel. Und das Säckel ist außen grün und innen rot. Und von solchen Leuten höre ich das Argument, dass die sagen, also mit diesem dogmatischen Jesus, von dem ihr da in der Kirche redet und der ja jeder Vernunft widerspricht, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann verdrehen die so ein bisschen die Augen und fahren fort und sagen, ich stehe mehr auf dem Jesus der Bergpredigt. Ich vermute, dass diese Schwärmer die Bergpredigt überhaupt nicht gelesen haben. Was steht denn da drin? Da steht zum Beispiel, selig sind die, die Leid tragen. Obwohl es doch jeder normale Mensch für klüger hält, dem Leiden auszuweichen. Da steht, wer seinen Bruder verflucht, der ist des höllischen Feuers schuldig. Obwohl es doch heute kaum noch jemanden gibt, der glaubt, dass es eine Hölle gibt. Da steht, wir sollen nicht Ehe brechen. Und wer eine Frau, die dem anderen gehört, auch nur begehrlich ansieht, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Aber nicht genug damit, da wird als nächstes sogar noch die Ehescheidung verboten. Was ja heute selbst in der Kirche kaum noch jemanden interessiert. Und dann heißt es, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen die segnen, die uns hassen. Obwohl doch jeder normale Mensch lieber die Ellenbogen gebraucht. Oder das auch noch so, Hammer, wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt auf die linke Backe, halt ihm noch die rechte hin. Obwohl doch jeder von uns, wenn er von Rechten oder Linken angegriffen wird, am liebsten zur Polizei rennt und nach der Hilfe schreit. Und schließlich heißt es, wir sollen uns in erster Linie um das Reich Gottes kümmern, obwohl es doch die meisten Menschen für klüger halten, sich in erster Linie darum zu kümmern, dass sie reich werden und ihre Ruhe haben. Und da Jesus ganz genau weiß, dass die meisten Menschen gar keinen Bock drauf haben, sich auf seinen schwierigen, schmalen Weg einzulassen, da setzt er noch eins drauf, und warnt vor dem breiten Weg, der Masse, der zur Verdammnis führt. Verdammnis, was ist denn das nun wieder? Dass es eine ewige Verdammnis gibt, das glauben ja noch nicht einmal die Pfarrer heutzutage. Also diese Bergpredigt, das ist eine einzige Schwarz-Weiß-Malerei. Und dann noch mit der Hölle und der Verdammnis gedroht. Also das riecht ja nicht nur nach Mittelalter. Das klingt ja überhaupt alles total weltfremd. Und tatsächlich ragt diese Bergpredigt wie so ein Fremdkörper in unsere Welt rein. Und das ist ja auch klar, ich meine, um Sachen zu erzählen, die sowieso schon jedermann weiß, da brauchte Jesus, weiß Gott, nicht auf unsere Erde kommen. Genauso wie die Predigten überflüssig sind, die uns das erzählen, was wir eh schon aus der Zeitung wissen. Nein, hier sagt einer das Gegenteil von dem, was bisher alle Menschen gelehrt und geglaubt haben. Hier setzt einer dem, was bisher gültig war, sein Ich aber sage euch entgegen. Und deshalb sind sich Freunde und Gegner von Jesus einig, in diese Welt, wie sie nun mal ist, da passt Jesus und seine Bergpredigt einfach nicht rein. Das ist kein Programm, mit dem man eine Volkspartei gründen kann. Oder weltliche Dinge wie Schule und Militär und Gerichtswesen oder überhaupt den Staat handhaben könnte. Die Bergpredigt ist nicht eine Sammlung von philosophischen Reden und Lebensweisheiten in Form von blutleeren Lebkuchenversen, sondern das ist die Magna Carta der Kinder Gottes, die Jesus mit seinem Blut unterzeichnet hat. Die Bergpredigt ist die Lebensregel für die Kinder Gottes, die nach dem Willen Gottes in dieser Welt leben wollen. Ob das nun klug oder dumm ist, das kriegst du nicht raus, wenn du darüber nachdenkst, sondern das kriegst du erst raus, wenn du es nachmachst. Wer hört und tut, sagt Jesus. Und wenn du bezweifelst, dass das machbar ist, in dieser Welt, nach dieser Bergpredigt zu leben, nur da prüf's doch, probier es doch aus. Nimm dir mal irgendeinen Satz aus der Bergpredigt. Also einen von den Sätzen, die du für ganz besonders unsinnig hältst und von dem du überzeugt bist, dass das einfach nicht funktionieren kann. Also zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Also den Menschen, der dir ganz besonders auf die Ketten geht, den sollst du segnen. Dein Chef, dein Vater, deinen Konkurrenten, was weiß ich. Wenn du den bloß zur Tür reinkommen siehst, dann kommt dir schon die Galle hoch. So, und dann wünsche dem mal im Namen Gottes Gutes. Mach das mal. Weißt du, was dann passiert? Der andere, der bleibt genauso ein widerlicher Stinkstiefel, wie er vorher gewesen ist. Der ändert sich nicht. Aber du änderst dich. Denn zu dem Menschen, zu dem du im Namen Gottes gesagt hast, ich segne dich, zu dem kannst du nicht 3 Minuten später sagen, du altes Rindvieh. Verstehst du, das Verhältnis zwischen dir und dem anderen, das ändert sich und zwar spürbar. Das kannst du testen, morgen oder heute Abend in deiner Familie und morgen in deiner Firma. Mit dem Wort von Jesus kannst du deine Erfahrung machen. Und dann wirst du feststellen, das funktioniert, das geht. Damit kann man leben, damit kann man gut leben. Gut leben wollen alle. Aber alle stellt die Bibel vor die Frage, mit oder ohne Jesus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Das ist zu einfach, das Leben ist viel vielfältiger. Das sagen dann immer gleich die, die sich entscheiden wollen. Aber die Bibel redet nun mal in solchen Gegensätzen. Finsternis, Licht. Verlorenheit, ewige Rettung. Weg zur Verdammnis, Weg zum Leben. Wo es um das Leben geht, geht es immer um das Ganze. Du kannst nicht ein bisschen schwanger sein. Oder ein bisschen tot. Oder ein bisschen wiedergeboren. Du kannst nicht gleichzeitig auf zwei verschiedenen Wegen gehen. Du kannst dein Haus nicht auf zwei unterschiedliche Fundamente bauen. Und deswegen frage ich dich, wo stehst du, wo gehst du? Eins steht fest, das Leben bleibt nicht immer so ruhig und vergnüglich wie an einem solchen sonnigen Sonntagnachmittag. Jetzt kannst du natürlich noch hier in Chemnitz rumtändeln und immer mal Halleluja piepsen und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber so sicher wie das nächste Gewitter kommt und im Herbst die Herbststürme, so kommen auch in deinem Leben die Probleme und die Krisenzeiten. Wo du denkst, es weht dich um. Und das muss nicht erst sein, wenn du so alt bist, dass dir die Zähne rausfliegen. In Lebenskrisen kann man schon als ganz junger Mensch reingeraten. Und Jesus will weiter gar nichts als dir raten, dich darauf einzustellen. Klug ist, wer sich auf Krisen vorbereitet. Denn die Krisenzeiten, das sind die Zeiten, wo dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und deshalb rate ich dir, bau deinen Glauben nicht auf irgendwelchen Gefühlen auf. Das geht nicht darum, ob du dich in der Kirche hier bei den Charismatikern, beim Theo oder irgendwo wohlfühlst. Ob du es schön findest. Es geht darum, ob du Jesus findest und seinen Worten vertraust. Für den Moment der Krise kommt alles darauf an, dass du ein festes Fundament hast. Und wenn dein Glaube sich bisher nur von Gefühlen genährt hat, die sind im Moment der Krise weg. Und deswegen ist es entscheidend, dass du ein festes Glaubensfundament hast. Jesus benutzt hier ein Bild vom Hausbau. Jesus war Bauhandwerker, der lebte in Israel. Ich bin mal in Israel gewesen und da war ich in der Wüste. Es war etwas heißer als heute. Mir klebte vor Durst die Zunge am Gaumen. Und da wurde mir gesagt, in der Wüste werden schon mehr Menschen ertrunken als verdurstet. Da habe ich gedacht, die wollen mich da verklapsen. Das wollte ich erst gar nicht glauben, aber als der Regen kam, habe ich das kapiert. Ich war zweimal in Israel und beide Mal zur Regenzeit. Beide Mal hatte ich vor allem ein Ziel, ich wollte in der Wüste auf die Festung Masada und ich bin bis heute noch nicht dahin gekommen. Jedes Mal, wenn ich dorthin unterwegs war, fing in Israel der Regen an. Und wenn es in Israel monatelang nicht geregnet hat und alles dürr ausgetrocknet und gelb ist, da kachelt der Regen mit solcher Wucht los, dass innerhalb von Minuten ein ausgedörrtes Tal zu einem reißenden Fluss wird, in dem eben schon viele Menschen ertrunken sind. Die Straße nach Masada, die war im Nu von den Wassermassen überflutet. Da waren Löcher in der Straße aufgerissen, da haben ganze Autos reingepasst. Wehe dem, der da keinen festen Grund unter den Füßen hatte. Aber auch ohne aus dem Baufach zu sein wie Jesus und ohne in Israel gewesen zu sein, ist doch jedem vernünftigen Menschen klar, das Wichtigste am Haus ist nicht die flotte Fassade, sondern ist das feste Fundament. Ich habe mal im Urlaub einen Freund besucht, der wohnte an einem See. Und alle Häuschen, die stehen dort so ein Stück vom Ufer weg, weil der Uferboden sumpfig und nicht fest ist. Und damals, da war dort gerade so ein Angeber aufgetaucht. Der hatte in der Brieftasche mehr als in der Schüssel. Und der hatte seine Datsche direkt am Ufer hingestellt und verbaute jetzt mit seiner Brandsbude, die da vorne stand, allen anderen die schöne Aussicht auf den See. Schadenfroh, wie der Mensch nun mal ist, freuen sich alle jetzt schon auf das nächste Frühjahr, wenn sich der Uferboden gesenkt hat und das Häuschen Schlagseite bekommt. Jesus ist nicht schadenfroh. Der reibt sich nicht die Hände, wenn du Mist gebaut hast und er sagt nicht, das habe ich doch gleich gewusst, dass das ohne mich nicht wird. Und du löffel mal deine Suppe selber aus. Jesus ist nicht schadenfroh, der möchte, dass das Haus deines Lebens feststeht. Und deshalb sagt er dir von vornherein, sorge du dafür, dass du anständiges Fundament hast, damit dein Lebenshaus nicht gleich bei jeder Krise zusammenkracht. Mit eingefallenen Häusern haben wir ja inzwischen unsere Erfahrung gemacht. Ich gehöre zu einer Generation, die noch im buchstäblichen Sinne aus den eingefallenen Häusern rausgekrochen ist. Ich habe den 13. Februar 1945 in Dresden mitgemacht. Und seit ich den Staub dieser bombardierten Stadt geschluckt habe, da habe ich vom Krieg die Schnauze total voll. Denn es waren ja nicht nur die Häuser aus Stein, die damals zusammengestürzt sind, sondern für viele war es ja gleichzeitig das Haus ihres Lebens. Für alle, die auf die eine Karte Adolf Hitler gesetzt hatten, da brach damals ihr Leben wie so ein Kartenhaus zusammen, als das Nazireich einflog. Und dann ging dasselbe Spielchen nochmal los, nicht mehr unter dem Stichwort Nationalsozialismus, sondern dann hieß das eben Sozialismus. Und ihr wisst ja alle, wie das geendet hat. Kläglich und kleinlaut ist der Sozialismus von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden. Nicht ohne eine Blutspur von 140 Millionen Toten zu hinterlassen. Freunde, wenn wir aus der Geschichte eins lernen können und lernen müssen, dann doch Folgendes: Es hat keinen Sinn, sein Leben auf dem Fundament einer Ideologie, eines Menschen, einer Partei, Diktatur oder irgend sowas aufzubauen. Das sind doch alles auch vergängliche Größen, die eines Tages abgegessen haben. Wenn du auf sowas stehst, gehst du damit unter. Wenn du dein Leben auf eine sichere Grundlage stellen willst, da muss das was sein, was nicht vergänglich ist wie alles andere. Und das Einzige, was nicht vergänglich ist wie alles andere, sagt Jesus, das sind meine Worte. Und deswegen heißt es ja in dem Lied, was wir vorhin am Anfang gesungen haben, und was in den finstersten Zeiten des Sozialismus entstanden ist, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und ich werde nie vergessen, was ich mit diesem Lied erlebt habe. Ich habe das bestimmt euch schon mal erzählt. Das ist auf dem Christiwill gewesen in Nürnberg, 88, wo die Jugendlichen auf dem großen Appellplatz gestanden haben, wo der Hitler in Nürnberg seine großen, vor allem antijüdischen Reden gehalten hat. Man konnte noch den Punkt auf der Tribüne sehen, wo der Hitler gestanden hat. Auch die Nazi-Zeichen, das war alles schon weg und weggesprengt. Es war eben nur noch so eine Tribüne da. Und dort stand kein Hitler, da standen 25.000 junge Menschen. Und als wir dieses Lied sangen, als der Jörg Swoboda das sang, die Mächtigen kommen und gehen und jedes Denkmal mal fällt, da hat er so den Arm gehoben und an die Stelle gezeigt, wo der Hitler mal gestanden hat, vor dem die ganze Welt gezittert hat. Der war weg. Und dort wurde uns in diesem Moment deutlich, was das heißt. Auch die größten Gestalten der Weltgeschichte sind eines Tages weg, fort, keiner kennt sie mehr. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und das gilt ja auch noch in einem viel tieferen Sinne, als ich das bisher gesagt habe. Nämlich auch im Blick auf die Ewigkeit und das jüngste Gericht. Die schwerste und die letzte Bewährungsprobe, die uns bevorsteht, ist das letzte Gericht. Und ich habe euch ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass auch in der Bergpredigt Jesus von der Hölle und von der Verdammnis redet. Dort kommt jeder hin, der nicht in das Reich Gottes will. Und der nicht nach den Regeln von Gottes Reich, also zum Beispiel nach den Worten der Bergpredigt, nach den Worten von Jesus lebt. Und gerade die Bergpredigt zeigt ja, dass Jesus unerbittlich danach fragt, was hinter deiner Lebensfassade steht. Was überhaupt hinter deiner ganzen Lebensphilosophie und Einstellung steht. Du kommst nicht in den Himmel, weil du ein so braves Kerlchen und ein Kirchensteuerzahler bist und ein guter Mensch oder so. Du kommst auch nicht in den Himmel, wenn du bloß halbherzig an Jesus geglaubt hast. Wenn du seinem Wort nur in Auswahl vertraut hast. Wenn du ihm nur ausnahmsweise gehorcht hast. Wenn sich im Gericht herausstellt, dass du halbherzig gewesen bist, dass du dein Leben auf irgendein anderes Fundament aufgebaut hast, außer auf Jesus, dann bist du verloren, weil alle diese anderen Fundamente dann verschwunden sind. Das einzige Fundament, das alles überlebt, übersteht und überdauert, das heißt Jesus. Und deshalb heißt es hier, wer mein Wort tut, wer das im Leben praktiziert, der handelt klug. Und wer es nicht macht, der ist dumm. Und deshalb sage ich dir, sei nicht dumm, sondern sei ein Fundamentalist. Das Wort Fundamentalist ist heute ein beliebtes Schimpfwort geworden. Aber man kann ja nicht jeden, der einen festen Standpunkt vertritt, als Fundamentalisten aburteilen. Und mit Leuten, die Bomben schmeißen und andere Leute in die Luft sprengen, haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir haben es zu tun mit Jesus, der sich uns als Lebensfundament anbietet, der sagt, ich bin der Fels, auf den du dein junges Leben aufbauen kannst. Und statt dass du noch lange suchst nach einem Standpunkt in anderen Religionen, in Weisheiten, in Philosophien, dann sage ich dir, besser wär's, du suchst dir ein Heim auf dem Fels.
Besser wär's, du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Besser wär's, du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Als Jesus für dich starb, er dein Heimatrecht erwarb. Besser wär's, du suchst dir ein Heim auf dem Fels.
Sing damit!
Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Als Jesus für dich starb, er dein Heimatrecht erwarb. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Lazarus war ein armer Mann, das steht fest. Lazarus war ein armer Mann, das steht fest. Lazarus war ein armer Mann, als er starb, kam er im Himmel an. Denn er hat ein Heim auf dem Fels, das steht fest. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Als Jesus für dich starb, er dein Heimatrecht erwarb. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Sie ist doch ein reicher Mann, der lebte gut, das ist wahr. Reicher Mann, der lebte gut, das ist wahr. Reicher Mann, der lebte gut, als er starb, kam er in Höllenglut. Denn er hat kein Heim auf dem Fels, das ist wahr. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Als Jesus für dich starb, er dein Heimatrecht erwarb. Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Oh, besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels.
Ein Heim auf dem Fels.
Besser wärst du suchst dir ein Heim auf dem Fels. Als Jesus für dich starb, er dein Heimatrecht erwarb.
du suchst dir ein Heim auf dem Fels, wo siehst doch ein.
Lasst uns. Lass uns mit Gott reden, wir wollen beten. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha uns das Heimatrecht erworben hast. Und dass, wenn wir uns dir zuwenden, dass wir gerettet sind durch dich. Danke, dass du uns diese Rettung heute anbietest, dass du unser Fels, unser festes Fundament sein willst. Nicht nur an schönen, geruhsamen Tagen, sondern auch gerade in den Stürmen des Lebens, dass du da bist. Dass du uns willst, dass du uns lieb hast. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir heute hier hatten, in diesem Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du der Heilige in unserer Mitte warst. Und dass du uns das übersetzt hast, was wir oftmals schwer verstehen. Und du hast uns und deine Jünger ein Gebet gelehrt. Und das wollen wir dir jetzt gemeinsam beten, zu dir. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.